Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu einer neuen Folge von Ein Team, ein Podcast und zwar zu einer ganz besonderen. Die ganze Welt spricht über Corona und wie ihr sicher mitbekommen habt, sind die Löwen auch sehr direkt betroffen von dieser Corona-Krise. Viele Spieler und auch Trainer Martin Schwalb wurden positiv getestet, mussten in häusliche Quarantäne. Gute Besserung auch von mir an dieser Stelle. Und der Mann, der den ersten Corona-Test bei den Löwen auf den Weg gebracht hat und dafür zuständig war, alle weiteren Schutzmaßnahmen einzuleiten, der ist heute unser Gast. Wir freuen uns auf Dr. Ulrich Steinhauser. Hallo Uli.
Hallo, grüße dich, Kevin.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kurze Info, also für alle, die jetzt gerade zuhören, wir sitzen natürlich nicht in einem Raum, sondern zeichnen das Gespräch aufgrund der aktuellen Lage via Internet auf. Deshalb können wir euch leider auch jetzt nicht die allerbeste Soundqualität garantieren. Ich finde es aber bisher eigentlich ganz gut. Aber trotz alledem, seht uns das bitte nach. Wir sind aber froh, dass es zu diesem Podcast heute kommen kann. Wir freuen uns auf ein super spannendes Gespräch, wollen euch aber vorher noch einmal an folgenden Punkt erinnern. Gebt uns bitte Feedback auf allen Kanälen. Sagt uns gerne, was euch gefällt. Erzählt euren Freunden, Familie, Quarantäne-Leitgenossen oder auch Skype-Bekanntschaften von unserem Podcast, denn wir wollen natürlich auch weiter wachsen. Wir kommen aber natürlich auch in diesem Sonderpodcast zu unseren ganz normalen Kategorien und starten jetzt mit der ersten.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
So, bevor wir also mit dem aktuellen Geschehen anfangen, lieber Uli, stell dich unseren Fans doch einmal ganz kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
Für alle, die mich nicht kennen, also ich bin Ulrich Steinhauser, ich bin im Grunde seit 28 Jahren bin ich in Sinsheim niedergelassen und betreibe dort eine Schwerpunktpraxis. Wir haben einen internistischen Schwerpunkt, wir sind mittlerweile 6 Ärzte und haben unsere Schwerpunkte Lunge, also die chronischen Volkskrankheiten, chronische Bronchitis, dann Herzkrankheiten, Diabeteserkrankungen. Das ist unser Schwerpunkt. Davor habe ich in Heidelberg studiert. Die 6 Jahre war dann fast insgesamt 10 Jahre in unterschiedlichen Heidelberger Kliniken zu meiner Facharztausbildung. Mhm. Und lebe seit Jahren in Wisloch. Nahe Heidelberg. Ach, schön. Und wie gesagt, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, habe meine Frau in Heidelberg kennengelernt und bin dann auch hier in dieser Ecke geblieben.
Ja, es ist ja ähnlich wie bei mir eigentlich, wenn man das mal so festhält. Also bei mir war es ja auch so eine kleine aus dem Ruhrpott rüber ins Badische. Okay. Würde ich auch nicht mehr missen wollen, ehrlicherweise. Die allererste und wirklich wichtigste Frage, die müssen wir als allererstes stellen.
Jetzt aber.
Bist du mit Marius Steinhauser verwandt?
Das geht mir auch schon lange nach. Also ich bin sehr viel gefragt worden über den Steini, ob ich der Vater vom Steini wäre. Also ich bin mit dem Marius nur über den Namen gleichgeschaltet, aber wir haben überhaupt keinen Bekanntschaftsgrad, nur den Namen. Okay.
Also zumindest nicht, soweit du weißt.
Zumindest soweit ich weiß.
So, ja, dann kommen wir jetzt mal ganz kurz am Anfang ja immer bei Löwen live die aktuelle Situation. Da sprechen wir mit den Spielern immer über ja über Sportliches. Ja. Wir müssen natürlich heute über andere Themen sprechen. Und zwar geht es natürlich auch bei den Corona-Fällen auch um die Löwen. Die Löwen sind, ja, ich würde jetzt fast sagen, das Team mit den meisten Fällen, ich glaube sogar mit den einzigen Fällen für momentan. Ich erinnere mich noch, dass Holger Glandorf, glaube ich, mal in Quarantäne war, der aber, glaube ich, nicht aktiv getestet oder nicht positiv getestet wurde. Schildere uns doch mal ganz kurz, wie du vom ersten Verdachtsfall erfahren hast.
Das war ja schon so mit entsprechendem Vorlauf gewesen, dass klar im Winterhalbjahr oder im Frühjahr ist immer so die infektträchtige Jahreszeit und es war eigentlich schon vor 4 Wochen vor dem ersten Fall war ein Spieler erkrankt, grippeähnliche Symptome, aber da war Corona noch sehr weit weg. Dann war 2 Wochen davor, gab es nochmal einen Krankheitsfall. Und wie es in diesen Krankheitsfällen immer der Fall ist, muss man gucken, dass die Spieler schnell gesund werden, dass sie ohne Risiko für die Mannschaft und für sich selber im Grunde gesund werden. Und es ging auch rasch. Dann kam Corona auch bei uns immer näher und dann war so, dass, klar, das ist ja kein Geheimnis, Mats mich angerufen hat und dann er auch über leichte grippeähnliche Symptome berichtet hat und wir dann anfänglich, hat man ja immer um Verdachtsfälle gesprochen, waren Kontaktpersonen da, die wirklich einen Krankheitsfall in der Umgebung hatten. Das war beim Mats im Grunde nicht der Fall und deshalb habe ich trotzdem darauf eingewirkt, dass er getestet wird. Und das war nach mehrfacher Intervention war es erst möglich, dass da ein Test veranlasst wurde, weil Mats weder Kontakt hatte zu einer erkrankten Person und zum Zweiten, er kam nicht aus dem Risikogebiet. Er war nicht Skifahren, er war zur damaligen Zeit kein Verdachtsfall. Und wie es dann kam, war es so, er war positiv getestet worden und im Nachgang hat er mir im Grunde auch gesagt, er hätte sich vielleicht gar nicht gemeldet, wenn jetzt halt nicht diese Krise um uns herum gewesen wäre, hätte er sich wegen dieser leichten Symptome im Grunde gar nicht so gemeldet, ja.
Mhm. Ja, du bist ja Lungenspezialist, das heißt also, du hattest dann aber aufgrund der Symptome relativ schnell den Verdacht, dass es Corona sein könnte.
Also ich hatte nicht den Verdacht, dass es Corona sein wird. Ich hatte davor jetzt nicht so diese Erfahrung diesbezüglich, aber ich hatte den Verdacht, dass es Corona sein könnte. Also dass es differenzialdiagnostisch durchaus auch mit dem Virus Corona einhergehen könnte. Und weil man wusste ja, dass junge, immunkompetente Leute, die haben im Grunde einen sehr sparsamen Verlauf, die haben wenig Symptome und stecken auch diese Erkrankung relativ schnell weg.
Wie war denn dann das weitere Vorgehen? Also daraufhin musste man ja mehr oder weniger davon ausgehen, dass auch noch viel mehr Spieler erkrankt sein könnten oder positiv sein könnten auf das Coronavirus.
Richtig. Also das weitere Vorgehen war telefonieren, telefonieren, telefonieren. Also man musste erst mal gucken, wo kriegt man den Test. Das war ja am Anfang alles nicht so ganz etabliert. Das lief über das Gesundheitsamt und da war auch eine sehr gute und enge Kooperation da. Das Gesundheitsamt hat dann natürlich auch die Kontaktpersonen ausfindig gemacht, was in dem Fall überhaupt nicht schwer war. Klar, man hat in der Kabine saß die ganze Mannschaft zusammen. Und dann war es so, dass es dann Schlag auf Schlag ging. Dann hatte der Nebenmann vom Mats hatte Symptome und der Nebenmann auf der anderen Seite hatte Symptome. Das war wirklich so, dass in der Ecke, wo Mats saß, ging das dann auch weiter. Und wie gesagt, dann bei jedem, der im Grunde grippeähnliche Symptome hatte, auch wenn sie leicht waren, das war dann ein Verdachtsfall ersten Grades. Und dann waren die Messungen, dann haben wir am Montag meines Wissens, also Montag drauf, als das Ergebnis vom Metz kam, das kam am Sonntag. Und dann hatten wir am Montag 8 Spieler und Angehörige von den Rhein-Neckar-Löwen, hatten wir dann zum Testen gemeldet.
Hattest du zwischenzeitlich auch die Befürchtung, dass es vielleicht schlimmere Krankheitsverläufe geben könnte innerhalb der Mannschaft? Oder hast du gesagt, naja, eigentlich sind die alle fit, haben die alle ein gutes Immunsystem?
Also eher Letzteres. Also ich hatte jetzt nicht die Angst, dass da jetzt schlimme Fälle stattfinden, weil es sind wirklich junge, gesunde Burschen im Wesentlichen und da sind auch keine Begleiterkrankungen da, sodass ich eigentlich jetzt nicht von schlimmen Fällen ausging.
Ja, vor allen Dingen, was mich dann irgendwann umgehauen hat, war, dass es quasi den Chuck Norris der Rhein-Neckar-Löwen, Jannik Kulbacher, erwischt hatte.
Das, ja, wobei man sagen muss, das, egal wie stabil jemand ist, es kommt auf die Kontaktzeit drauf an. Vielleicht war Kohli halt, hat einen engeren Kontakt zum Metz gehabt. Es kommt auf die Menge der Viren an. Es kommt auf die, klar, auf die Nähe des Abstandes an und dann kann es auch den Stärksten umhauen. Viren sieht man nicht und das ist die Kontaktzeit, das ist die Dosis der Viren, also die Konzentration der Viren und dann kann es jeden treffen, egal wie immunkompetent er ist.
Wie haben denn die Jungs so reagiert? Hast du da auch viel Verunsicherung gespürt oder haben die das eigentlich alle relativ gefasst aufgenommen?
Die Spieler waren sehr gefasst und die waren auch sehr diszipliniert, was im Grunde die ganze Sache anbelangt. Wo Unruhe reingetragen wurde, klar, über die Angehörigen, dann Eltern, wie verhalte ich mich den Eltern gegenüber? Also wenn jetzt ältere Leute in der Familie waren, dann klar, im Umfeld sind immer die Ehefrauen, dann waren Kinder im Umfeld, dann sind auch die eine oder andere Partnerin ist schwanger. Wie geht man damit um? Also das war dann von jetzt auf nachher eine Fülle an Fragen und an besonderen Fragestellungen, die im Grunde immer neue Herausforderungen bedurft hat. Also ich hatte dann ganz engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, muss mich dort auch immer wieder abstimmen, wie verhält es sich in dem Fall, wird getestet, wird nicht getestet. Aber um deine Frage zu beantworten, die Spieler waren eher cool und haben das ohne große Ängste haben die das im Grunde auch, die Quarantäne über sich ergehen lassen und gut organisiert.
Welche Tipps hast du ihnen dann geben können? Also einerseits, um natürlich möglichst schnell wieder gesund zu werden und andererseits aber auch, klingt vielleicht komisch, aber die anderen Leute im Haushalt nicht anzustecken, oder würdest du sogar fast sagen, ist eigentlich unmöglich? Also wir wissen ja, wie es ja bei der Grippe alleine schon ist, ne? Die hat einer und dann dauert das nicht lange, haben es eigentlich alle in so einem Haushalt. Ist das bei Corona ist ja eigentlich noch krasser. Welche Tipps hast du ihnen gegeben, dass sie möglichst schnell wieder fit werden?
Man kann medikamentös zumindest ein Fieber senken. Also da hat man im Grunde mit Paracetamol gearbeitet, also dass man ihnen entsprechend Paracetamol rezeptiert hat. Wenn ein Reizhusten dazu kam, kann man auch diesen Reizhusten beschleunigen, dass der sich schneller zurückbildet. Aber die häusliche Quarantäne oder die häusliche Isolation ist im Grunde das A und O. Und wenn man die Räumlichkeiten hat, dass man getrennt schläft, dass man entsprechend Abstand hält, dann ist das im Grunde eine sichere Art, um jetzt sich vor Ansteckung zu schützen. Im umgekehrten Fall ist es die sicherste Art, sich anzustecken, wenn man im Ehebett gegenüber liegt und sich nicht isolieren kann. Aber das wissen die Spieler, wissen das eigentlich auch schon aus ihren grippalen Infekten oder von ihren grippalen Infekten her. Das war immer die Empfehlung, wenn jemand einen Infekt hat, dass er sich häuslich isolieren sollte, also lange vor Corona, dass er das Umfeld nicht ansteckt und dass er vor allem häuslich isoliert wird, dass er die Mannschaft nicht ansteckt, dass sowas nicht in der Mannschaft kursiert.
Ja, also da gibt es ja im Übrigen, das habe ich jetzt gelernt, seitdem liegen ja bei den Rhein-Neckar-Löwen und auch bei anderen Vereinen und Nationalmannschaften die Torhüter nicht mehr auf einem Zimmer, weil es natürlich völlig eklatant wäre, wenn beide Torhüter gleichzeitig ausfallen würde. Das nur ein kleiner Funfact am Rande, das habe ich durch Apfel tatsächlich gelernt. Während wir diesen Podcast jetzt gerade aufnehmen, dann ist für die meisten Jungs die Zeit der Quarantäne ja so gut wie geschafft. Wie lange, glaubst du, werden die Jungs dann brauchen, bis sie wieder die Systeme auf 100% hochgefahren haben?
Die brauchen nicht sehr lange. Also die haben ja jetzt schon im Grunde im Rahmen ihrer Quarantänezeit haben die ja schon ihr spezielles Trainingsprogramm. Die kamen ja, die waren voll im Futter und waren jetzt natürlich infolge dieser Infektsituation schon im Grunde in ihrer Mobilität eingeschränkt. Aber ich kenne es von einzelnen Spielern, die waren 4 Tage später, waren die relativ fit. Also auch um beim Metz zu bleiben, Metz, der hätte eigentlich am Montag, Dienstag, also das war 4 Tage, nachdem er seine grippeähnlichen Symptome hatte, wäre der zum Training erschienen. Und ich glaube, Metz hat dann im Grunde schon sein spezielles Trainingsprogramm hochgefahren. Und das heißt ja nicht, dass sie in diesen 14 Tagen Quarantäne im Grunde krank sind. Sie waren 3-4 Tage krank und waren dann von diesen 4 Tagen 10 Tage jetzt mehr oder weniger gesund. Und ich denke, die können, wenn sie jetzt aus der Quarantäne entlassen werden, sind die relativ schnell wieder bei ihren 100%.
Also ich hatte auch zwischenzeitlich Kontakt mit Yannick, der hat auch gesagt, eigentlich ist es für ihn gar nicht zu glauben, so, also gar nicht so richtig real, dass er in dieser Quarantäne ist, weil er eigentlich null Symptome mehr in dieser Zeit hat. Aber es sind dann ja auch Zeiträume, in denen auch einfach die Sicherheit dann auch einfach vorgeht, dass man halt keine anderen Leute ansteckt.
Das ist das Verrückte. Auch klar, mit Kohli hatte ich Kontakt und wir hatten auch überlegt, ja, muss er denn getestet werden? Aber er war in diesen 14 Tagen, er war in dieser Quarantänezeit, sodass man eigentlich sagen musste, er muss getestet werden, dass man sein näheres Umfeld auch nicht gefährdet. Also da musste man schon die Klarheit haben.
Absolut. Kannst du schon etwas über die Immunität nach der Corona-Erkrankung sagen oder über etwaige Folgen, auf die man dann irgendwie achten muss? Oder ist das einfach alles noch viel zu neu für uns?
Da gibt's ja Wasserstandsmeldungen, die sind ja im Grunde von Woche zu Woche anders. Ich glaube, also das ist meine Überzeugung, ich bin ja eigentlich auch auf die Expertise der Virologen angewiesen und da halte ich schon sehr mit den schulmedizinischen Virologen, also dem Herrn Drosten von der Charité in Berlin, den kenne ich auch persönlich, halte ich sehr viel. Der ist seit 15 Jahren, 20 Jahren Zeit seines Lebens beschäftigt er sich damit. Er hat ja auch oder ist in der Impfstoffentwicklung beteiligt. Ich glaube schon, dass Immunität geschaffen wird, wenn jetzt die Leute diesen Virus überstanden haben. Wie lange diese Immunität geht, das wird sich weisen. Das sehen wir ja auch in verschiedenen Impfungen, dass die Impftiter, das heißt diese Antikörper, die dann nach einer Impfung gebildet werden, die sind bei manchen längere Zeit positiv nachweisbar. Bei manchen fallen die wieder ab, zum Beispiel bei der Hepatitis-Impfung, dass man die auffrischen muss. Also ich glaube, da kann jetzt keiner mit einer Klarheit sagen, die Leute sind 2 Jahre immun dagegen. Ich glaube, es ist eine Immunität da und ich glaube jetzt gerade Leute wie Kohli und Mensah Larsen, dass die so schnell nicht an Corona wiedererkranken werden. Mhm. Wobei du hast bestimmt auch gehört, dass auch eine Reinfektion im Grunde provoziert wurde. Das war ein Versuch an Affen, an Rhesusaffen, wo praktisch ein Affe eine Coronavirus-Infektion ausgestanden hat und danach aber wieder reinfiziert werden konnte. Also es ist ein bisschen im Schweben. Ich selber bin überzeugt davon, dass eine Immunität stattfindet und die muss dann geklärt werden, wenn uns diese speziellen Teste dann zur Verfügung stehen, diese IgG, IgM-Teste und die dauern, ich glaube, man wartet ja darauf, dass die im Sommer, Früh-, Spätsommer zur Verfügung stehen und dann kann man schon klare Auskunft geben, wie lange die Immunität anhält.
Da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Spannend fand ich jetzt gerade, dass du gesagt hast, dass du den Christian Drosten persönlich kennst. Der wird ja gerade so ein bisschen zum A-Promi in Deutschland. Also ich glaube, wenn die Corona-Krise rum ist, wird es fürs Dschungelcamp auf jeden Fall schon mal reichen. Den kennt gerade jeder Fall. In Deutschland. Was glaubst du, wie ist das für so jemanden wie Christian Drosten gerade? Ist das für Virologen? Ich sage jetzt mal mit Vorsicht, eine Situation, in der sie sich auch vielleicht freuen, dass sie sich mal beweisen können, oder haben die da eigentlich gar keinen Bock drauf, so in der Öffentlichkeit zu stehen gerade?
Also der Herr Drosten, der ist ja im Grunde, das ist sein Lebenswerk und er steht ja mit seiner Forschung immer schon im Zentrum der Wissenschaft und ich meine, er ist schon populär auch unter den Virologen, dass er jetzt so populär in der Bevölkerung ist. Ich glaube, das ist, soweit ich ihn jetzt kenne, ich kenne ihn von verschiedenen Fortbildungen, ich kenne ihn von verschiedenen Expertenrunden. Ich glaube, das ist Herr Drosten eher lästig, dass er jetzt im Grunde von seiner wirklichen Tätigkeit und von seiner wirklichen Leidenschaft abgehalten wird und jetzt da auch von Statement zu Statement gezerrt wird. Ich glaube, das ist so an die Öffentlichkeit gespült worden, aber das ist auch seiner Spezifizierung und seiner Expertise geschuldet, ganz einfach.
Also ich glaube, das Charité hat die ersten 5000 Autogrammkarten in Auftrag gegeben, bin mir ziemlich sicher. Also das ist natürlich nur Spaß am Rande. Wir sind ja wirklich sehr froh, dass wir in Deutschland solche Leute haben, weil man muss ja auch mal festhalten, es wird ja auch an der Expertise dieser Menschen liegen, dass wir in Deutschland momentan, das muss man ja immer als Momentaufnahme betrachten, dass die Sterberate in Deutschland einfach brutal niedrig ist im Vergleich zu den anderen Ländern in Europa und auch in China.
Richtig. Und das sollte im Grunde alles getan werden, dass es auch so bleibt.
Man kann ja quasi nur den Hut ziehen davor, dass die Bundesregierung erstmal sagt, okay, wir setzen erstmal die Gesundheit der Bevölkerung vor wirtschaftliche Interessen. Aber ich glaube, jeder von uns ist sich auch im Klaren darüber, dass die wirtschaftlichen Schäden irgendwann auch begrenzt werden müssen, weil sonst einfach nichts mehr irgendwie da ist in diesem Land. Das wird sich jetzt zeigen, aber da habe ich vollstes Vertrauen zu unseren Leuten, die da das Sagen haben, dass da ein gesunder, im wahrsten Sinne des Wortes, ein gesunder Mittelweg gefunden wird, denke ich mal. Um das Ganze aber jetzt mal kurz einzuordnen, war das aus medizinischer Sicht bisher dein größter, schwerster Einsatz bei den Löwen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, das ist im Grunde meine Tätigkeit war ja im Grunde die, dass man das eher steuert und dass das in sicheren Bahnen verläuft, dass die Kontaktpersonen, dass die mit involviert sind und dass da einfach Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird. Aber ich meine, wir haben schon den einen oder anderen Spieler auch mitbetreut, der halt schon schwerwiegender erkrankt ist. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass da auch mal eine bösartige Erkrankung diagnostiziert wurde. Das ist ja so, wir haben ja eigentlich ein Netzwerk. Ich bin der Internist in diesem Netzwerk und der die Kardiologie und die Pneumologie abdeckt. Aber in diesem Netzwerk sind ja auch Urologen, der Neurologe ist da mit dabei, dann sind die HNO-Ärzte mit dabei, dann ist der Hautarzt mit dabei. Und wir haben im Grunde in der Region ein sehr gut funktionierendes Netzwerk. Und da gilt es immer, ich meine, ich bin nicht Spezialist für alle Dinge, sondern da gilt es, diese Leute rauszufiltern und zu gucken, was ist der beste Weg, um die Leute dann oder die Spieler in dem Fall dann auch an den Spezialisten weiter zu vermitteln, dass man keine Zeit verliert, dass dieser Spieler die bestmöglichste Behandlung kriegt und dass er schnellstmöglichst wieder gesund wird.
Mhm. Und wir hoffen jetzt ein.
Ja, sag du. Nee. Beim Pjarte Myrhol war das ja so, dass das ist kein Geheimnis. Dass,
ja, zu dem Punkt kommen wir später noch. Deswegen bin ich jetzt mal kurz eingeschritten. Okay. weil wir machen jetzt mal quasi einen kleinen Sprung. Das ist dann immer der Nachteil für alle, die draußen gerade zuhören, wenn man sich nicht sieht quasi und dann nur auf den Ton irgendwie angewiesen ist. Wir springen mal zur nächsten Kategorie. Die heißt Löwenhaut nach. Und da kommen wir nämlich dann auch auf diese Situation zu sprechen.
Löwenhautnah.
Ja, bei Löwenhautnah lernen wir unseren Gast immer noch mal ein bisschen näher kennen. Uli, klär uns doch mal bitte auf, wie wird man Mannschaftsarzt bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Also das geht, das kann ich nicht genau sagen, das geht in die Zeiten zurück. André Bechtold war eigentlich der erste Spieler, der bei mir aufgeschlagen ist. Und am Anfang war das so, die haben Leute gesucht, die klar die Mannschaften mitbetreuen, die Spieler betreuen, die auch im Grunde vom Verständnis her für die Spieler entsprechend ticken. Und das war, soweit ich zurückblicken kann, das war in dem Jahr 2006. Da hatte ich so den ersten Kontakt zu den Krüstis. Und dann liefen die ersten Behandlungen. Also es sind natürlich auch grippale Infekte gewesen und Leute, die vielleicht ein Asthma hatten oder eine bronchiale Überempfindlichkeit oder ein Anstrengungsasthma. Das lief gut. Und dann, wo es dann mehr geworden ist, das war dann zu Cevcov-Zeiten. Cevcov war plötzlich unangekündigt bei uns in der Praxis. Natürlich auch dann von der Mannschaft initiiert. Und der hatte dann auch damals den Veliki, glaube ich, Veliki hieß
Oleg,
er,
ja.
Genau, Oleg mit im Schlepptau und ich wusste eigentlich von gar nichts und die wollten dann einfach so einen internistischen Check haben und die haben wenig gesagt und das kam mir so vor, das waren so Probe, Konsultationen, die wollten wissen, wie sind wir aufgestellt in Sinsheim. Sinsheim ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Was machen die da und wie sind sie denn organisiert? Und dann war das im Grunde durchaus immer zielführend. Die Spieler, die dann geschickt wurden, die kamen im Grunde gut zurück. Man hatte gute Lösungen parat und dann bin ich in diese Aufgabe reingeschlittert. Wobei ich ja kein Orthopäde bin. Ich meine, ich bin ja immer im Grunde der Zwilling dann jetzt vom Stefan Maibaum, weil die Hauptproblematik ist ja sicherlich bei den Sportverletzungen.
Ja, klar.
Und ich bin der Internist, der aber dann halt schon sagen kann, ja, wann kann er wieder zurückkommen? Ist es gefährlich für den Spieler? Gesundheit steht ja für den Spieler immer an erster Stelle.
Ja, aber was du gerade gesagt hast, Sinsheim nicht der Nabel der Welt. Damals vielleicht noch nicht, aber heute spätestens durch 1899 Hoffenheim, glaube ich, dass Sinsheim schon relativ bekannt geworden ist in Deutschland. Ja, als Mannschaftsart ist ja für dich Vertrauen sicherlich die wichtigste Komponente, um seinen Job gut machen zu können. Wie hast du denn das Vertrauen der Jungs dann gewinnen können?
Das kann ich jetzt dir so nicht beantworten. Das Vertrauen ist natürlich, du musst die Leute abholen, wo sie sind. Und man muss schon irgendwo eine ähnliche Mentalität haben. Also ich finde, die Handballer, das sind im Grunde durchaus gestandene Persönlichkeiten, die mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Und ich habe sie dort abgeholt. Ich bin wahrscheinlich auch einer solcher, der bestimmte Dinge pragmatisch angeht und eigentlich versucht, die Leute jetzt nicht kränker zu machen, als sie sind, sondern ich versuche, die Leute so schnell als möglich wieder gesund zu machen.
Aber du hast ja gerade schon kurz angefangen. Kann man Handballer generell charakterisieren, also in Relation zu anderen Sportlern? Wehleidig sind sie ja. Auf dem Feld nicht. Sind sie das bei anderen Krankheiten dann doch eher mehr, oder?
Du, das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Handballer, die ein bisschen wehleidig sind.
Aber es gibt zum Beispiel?
Das sage ich jetzt nicht. Die sind schon wehleidiger und die sind einfach sensibler. Die hören auch mehr in sich rein. Und es gibt natürlich auch Handballer, und das ist die überwiegende Zahl, die jetzt sehr robust sind, die auch klar die Zähne zusammenbeißen können und häufig auch die Zähne zusammenbeißen. Da gibt's wirklich also Geschichten, wo ich gedacht habe, das darf nicht sein. Also nur ein kleines Beispiel, ohne Namen zu nennen, das fällt mir jetzt nur spontan ein. Da kam jemand bei mir aufgeschlagen zu mir nach Hause, den kannte ich sehr gut. Auch ein richtiger Wikinger, und der hat ein richtig dickes, entzündetes Bein gehabt. Das war eigentlich eine Unterschenkelphlegmone, also eine Entzündung, die ziemlich, die nicht
ungefährlich. Hört sich an wie ein Meerestier, so auf der ersten.
Nee, das war es nicht. Er hat ein dickes, entzündetes Bein gehabt. Das ist nicht ungefährlich. Und Ursache war eine kleine offene Stelle zwischen den Zehen oder am Vorfuß, und da haben sich Bakterien im Grunde verbreitet, und so jemand gehört im Grunde sofort aus dem Verkehr gezogen. Ich habe ihm das auch gesagt, er hat ein Antibiotikum bekommen, ich habe ihm gesagt, er braucht eine Sportpause, aber manche hören dann halt doch auch nicht so auf ihren Teamarzt, und der war bei einem wichtigen Spiel, war er am Folgetag mit dabei.
Eieiei.
Das war natürlich jetzt aus medizinischer Sicht nicht vernünftig, aber das hat er auch überlebt, es ging glimpflich ab, und er war trotzdem in diesem Spiel auch eine Stütze für die Mannschaft. Und um das jetzt zu beantworten, es gibt, die meisten sind nicht wehleidig, man muss die Leute dort abholen, wo sie sind, und man muss vor allem auch, klar, die Äußerungen, die sie tätigen, die muss man ernst nehmen.
Ja. Ist man als Mannschaftsarzt immer auch ein bisschen Psychologe?
Schon ein bisschen, ja.
Haben dich die Löwen in der laufenden Saison in dieser Hinsicht besonders beansprucht?
Auch, also ich denke so ab Februar, März schon, aber ansonsten sind es im Grunde Problemchen, die man im Grunde als mit einem psychologischen Bauchgefühl auch gut bewerkstelligen kann. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wo ich dann auch einen Facharzt zu Rate gezogen habe, aber häufig ist es so, wenn man Lebenserfahrung hat, und ich bin bei Gott auch nicht mehr taufrisch, ich bin ja, 35, 38 Jahre jetzt im Geschäft und habe unheimlich viele Patienten mitbetreut. Wir haben nur, um als Beispiel zu sagen, wir betreuen 5.500 Patienten im Quartal. Also da geht schon vieles durch und man hat im Laufe seines Lebens viel gesehen. Da reicht dann schon häufig auch eine vernünftige Entscheidung mit einem klugen Kopf, um dem Spieler dann auch in der Situation weiterzuhelfen.
Hast du durch deine Arbeit zu einigen Spielern auch ein engeres Verhältnis, das also ja quasi über die Arbeit und über die Löwen hinausgeht?
Auf jeden Fall, ja, klar, da gibt es schon Lieblingsspieler, klar. Das geht dir so wie mir auch. Natürlich, ich bin jetzt ja auch manchmal nicht so nah an der Mannschaft dran. Ich bin ja auch nicht bei jedem Heimspiel dabei. Das ist einfach der fehlenden Zeit geschuldet. Aber natürlich wachsen einem Spieler ans Herz, die man einfach im Laufe der Jahre liebgewonnen hat, die bei mir auch ein- und ausgingen. Ich meine, nur zwei Beispiele, die mir jetzt da spontan einfallen, ist der Bjarte, der jetzt weit weg ist. Das ist der Bjarte war das, das war dann der Goggi Sigurdsson zum Beispiel, den Kasa, den hat, glaube ich, jeder geliebt, Kasa Smal. Das war schon auch ein toller Bursche und da haben sich schon auch Freundschaften entwickelt, die sich dann auch darüber hinaus behalten haben. Und ich sehe auch den einen oder anderen immer mal medizinisch wieder.
Jetzt haben wir den Namen ja schon zweimal gehört. Wenn du an Beate Mürhol, wenn du an all die Jahre bei den Löwen zurückdenkst, war das deine größte Herausforderung, die vielleicht dramatischste Geschichte, die damals mit Beate passiert ist? Vielleicht kannst du auch erstmal am Anfang nochmal ganz kurz umreißen, was damals eigentlich passiert ist.
Ich denke, ich werde da jetzt nichts Geheimes verraten. Ich meine, der Bjarte war ja im Grunde derjenige, der das ganz offensiv nach außen getragen
hat. Genau, ja.
Aber wie hat sich das zugetragen? Bjarte kam, hat mich schon zwischen Tür und Angel, das ist ja im Grunde auch das kleine Problem, wenn man in der Kabine ist, dann hat man diese Ansprache und jene Ansprache und ist es dann so gravierend, das ist dann nicht im Arzt- und Behandlungszimmer und da fallen auch jetzt nicht so die ganz entscheidenden Worte, die zwischen Arzt und Spieler ablaufen. Aber Pjarte hat gesagt, ja, er müsste mal bei mir vorstellig werden und dann wird es auch zwei, drei Wochen später, wo er dann wirklich aufgeschlagen ist und gesagt hat, er hätte irgendwie Schmerzen in der Leistenregion und wie auch immer. Dann gab es eine urologische Abklärung und dann war im Grunde in relativ kurzer Zeit, dann war das innerhalb von einem Tag klar, dass da ein malignes Geschehen vorliegt. Und dieses maligne Geschehen, das dreht ja im Grunde auch die komplette Karriere, stellt die zunächst mal in Frage und vielleicht auch auf den Kopf. Man wusste ja in dem Moment nicht, was war es ganz genau, welche Histologie war da dahinter, wie aggressiv war dieser Tumor. Und das war für mich im Grunde so eine einschneidende Situation, als Pjarte dann gesagt hat, er wollte mich mit dabei haben, dass er vor die Mannschaft tritt. Und es war ein Tag später oder kurze Zeit später, wo er dann im Grunde gesagt hat, er verabschiedet sich auf kurze Zeit, um dann am Ende des Jahres wiederzukommen und hat es dann im Grunde der Mannschaft, der gesamten Mannschaft verkündet, dass er an dieser oder jener Krankheit leidet. Und ja, Das war schon Gänsehaut, ehrlich.
Ja, diese Gänsehaut kann ich tatsächlich ein kleines bisschen nachvollziehen, weil einer meiner besten Freunde und Ex-Nachbar, sage ich mal, der Dirk Orleshausen, Torhüter beim KSC, ja dieselbe Situation oder in derselben Situation stand. Ja. Das ist schon, also ich kann zumindest seitdem nachvollziehen, es ändert sich halt einfach vieles. Also man spricht halt dann einfach über, oder man merkt auf einmal, über wie viel Belangloses man sich eigentlich über all die Jahre so unterhalten hat, weil man halt auf einmal ein Thema hat, das einfach nicht mehr lustig ist, so, das ist einfach nicht mehr so, es ist nicht mehr so entspannt, so, war zumindest in dem Fall so. Jetzt ist Bjarte ist ja auch so auch einfach ein geiler Typ, ein geiler Spieler, ist der erste Spieler gewesen, den wir in unserer mittlerweile ja schon Kult gewordenen Tradition, ich sag mal, das Trikot und das Hallendach gehängt haben. Richtig, vermisst du ihn auch ein bisschen, ja, oder?
Schon. Also es war für mich eine tolle Persönlichkeit. Es war für mich ein geerdeter Mensch. Also ich habe ihn schon bewundert, wie er auch mit dieser ganzen Sache umging. Und man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht der einzige Löwenspieler, der diese Krankheit hatte. Ja, und ich meine, da ist auch das Umgehen mit so einer Erkrankung völlig unterschiedlich. Ja, das heißt, Piatti war sehr offensiv und hat dann auch verkündet, als er diesen Tumor besiegt hatte, jetzt bin ich wieder da. Und der war ja auch ratzefatze schnell wieder da.
Also ich bin dann zu den Löwen gekommen, da war das Thema schon lange abgehakt und das war einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Also ist ja auch sportlich wieder zur alten Stärke, wenn nicht sogar noch stärker zurückgekehrt.
Genau das.
Aber mein Lieblings.
Also ich glaube, der war mental stärker. Also er kam, der war so verbissen, der wollte unheimlich schnell wieder auf sein altes Leistungsniveau kommen und das war bewundernswert, wie er sich dann da geschunden hat und seine alte Leistung dann wieder erworben hat, wobei man dann gesehen hat, die ersten Spiele, da hat er sich geplagt und gequält, aber er wurde besser und besser und zum Schluss. Ich bin jetzt ja kein Handballspezialist, aber ich fand ihn zum Schluss so geil, so war er nie zuvor. Also es hat ihm schon Stärke gegeben.
Also mein absoluter Lieblingsmoment mit Beate Mürhol ist ja tatsächlich seine Rede beim Abschied, wo er gesagt hat, der Sinn dieses Wechsels erschließt sich mir noch nicht. Ich glaube, das ist so ein Satz, der so bei vielen Löwenfans so, okay, aber es geht halt auch nicht immer nur um Sport, es geht nicht immer nur um Profi sein, es geht halt manchmal auch darum, es geht auch um Familie, geht darum, an welchem Ort man dann für die Familie besser aufgehoben ist. Deshalb, an dieser Stelle vielleicht, falls er uns hört, es gibt ja viele ehemalige Weggefährten der Rhein-Neckar-Löwen, die diesen Podcast hören, das weiß ich. Falls er das hört, viele, viele Grüße.
Auch von mir.
In Richtung Skjern, glaube ich, noch, oder?
Lieber Piatti, ja, genau.
Ja. Aber stößt man da als Mensch hinter dem Arzt dann auch manchmal an seine Grenzen, was die persönliche Emotionalität betrifft?
Also ich glaube jetzt nicht an die Grenzen. Es gibt weitaus unglücklichere Verläufe und man wusste von vornherein, das ist eine zwar bösartige Erkrankung, aber mit einer sehr, sehr, sehr guten Prognose. Und insofern, wenn man jetzt auch die Einstellung vom Spieler gesehen hat, dann war das jetzt im Grunde eine Sache, die ging ohne Komplikationen. Die Kooperation mit Mannheim war in dem Fall äußerst herausragend gut. Die Chemotherapie, die verlief toll. Ich meine, an die Grenzen kommst du, wenn sowas nicht reibungslos läuft. Ja, klar. Und wenn einer alles dafür tut, wenn einer alles dafür abstellt, aber dann trotzdem nicht erfolgreich ist.
Ja.
Und wenn du dann siehst, da kommt was zurück, wenn du siehst, das wird nichts mehr. Und wir überblicken das ja dann schon früher und wir überblicken das dann auch vielleicht klarer. Dann kommt man eher an die Grenzen.
Ja.
Beim Piatti, der hat eine so eine Zuversicht ausgestrahlt, dass er seinem Gegenüber, in dem Fall auch mir, keinen Zweifel ließ, dass er gesund und erfolgreich aus dieser Sache herauskommt.
Ja, daran hat man sieht ja auch jetzt gerade wieder, wie schnell das Sportliche einfach in den Hintergrund rücken kann, weil also niemand spricht ernsthaft in diesem Land gerade noch von einem Handballspiel oder von einer Tabellensituation. Ich glaube, ich könnte gerade auch nicht mal sagen, auf welchem Platz in der Tabelle wir momentan stehen. Vielleicht will ich es aber auch gar nicht wissen, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Beate gefühlt vor allen Dingen mental stärker eigentlich aus dieser Zeit rausgekommen ist. Hast du auch die Hoffnung, dass Deutschland, dass Europa, vielleicht die Welt, vielleicht sogar auch gestärkt aus dieser Corona-Krise gerade rauskommen könnte?
Das hoffe ich. Das hoffe ich schwer. Ich hoffe auch, dass die richtigen Leute an die richtige Stelle kommen, dass man vielleicht doch auch jetzt bestimmte Konsequenzen draus zieht und man erkennt, dass nicht immer alles noch schneller und noch höher und noch besser ist, sondern dass manchmal halt doch weniger und vielleicht ein bisschen teurer sein wird. Ich meine, es kann nicht sein, dass wir im Grunde jetzt klar auf Dinge warten, die wir entwickelt haben und die wir jetzt aber nicht mehr kriegen.
Mhm, klar.
Ja, auch medikamentös. Ich meine, wir haben jetzt momentan, das geht ja nicht um Impfstoffe und Handschuhe und das Ganze, das weiß jeder, aber wir haben auch Medikamente, die uns knapp werden. Gruppen an Medikamenten, Spezies, die, wo es heißt, es kommt nichts nach, weil sie in Indien produziert werden und weil sie in China produziert werden. Ja. Also ich hoffe, dass da eine Änderung stattfindet.
Es ist ja, was ja auch gerade viel vergessen wird, ist ja, Menschen erkranken ja auch noch an anderen Dingen. Also es ist ja nicht so, als müsste man nur die Corona-Fälle irgendwie unter einen Hut bekommen. Das ist wahrscheinlich bei euch auch im Alltag, in der Praxis gerade auch ziemlich schwierig. Wie bekommt man denn diesen Spagat hin zwischen ja dem normalen Krankheitsalltag der normalen Patienten, vielleicht auch chronisch, und dieser Pandemie? Also merkst du da schon, dass das bei euch irgendwie an Grenzen stößt, oder ist das noch okay?
Es ist im Grunde noch okay, aber es ist im Grunde mit viel Aufwand verbunden und auch mit viel miteinander kommunizieren. Das heißt, unser Team, wir sind ein Team von 25, 30 Mitarbeitern, die im Grunde, da muss auch jedes Rad ineinander gehen. Und an der Stelle wollte ich auch meinem Team ein dickes Danke sagen, dass sie im Grunde parat stehen. Und sie sehen ja die Gefahr. Die sehen ja, es sagen unheimlich viele Leute ab, die Angst haben vor Corona. Aber es kommen auf der anderen Seite wieder viele Leute dazu, die im Grunde ein akutes Problem haben, die ein Herzproblem haben, die, was weiß ich, nach Herzinfarkt weiter betreut werden müssen. Und da ist es schon im Moment nicht einfach, diesen Patientenstrom dann auch zu kanalisieren, dass wir diese Patienten dann auch nicht gefährden. Ja. Das heißt, wir machen natürlich begrenzte Anzahl der Patienten in die Wartezimmer, dann Abstand, dann mit Maske. Wenn einer fieberähnliche Symptome hat, dann kommt er bei uns auch in den Isolierzimmer, er wird telefonisch befragt. Also was wir nicht machen, wir testen nicht, weil wenn man testet, dann ist das Risiko umso höher. Wir testen im Sinsheimer Krankenhaus. Da ist eine entsprechende, da sind Container aufgestellt, wo eine Abstrichstelle ist. Und da ist der Kontakt zum Hannes Behrenthal, Chefarzt von der inneren Abteilung in Sinsheim, herausragend gut. Also da funktioniert auch unser Netzwerk.
Wie bewertest du diese News, die jetzt heute Morgen aufgetaucht ist, dass es jetzt ab Anfang April von Bosch einen Corona-Test gibt, der innerhalb von 2,5 Stunden ein Ergebnis liefert? Glaubst du, dass das auch so ein bisschen eine Revolution, also so ein kleiner Gegenschlag sein kann?
Ich habe diese Meldung heute Morgen nicht gehört. Ich habe viele E-Mails und Berichte gelesen. Es werden auch Teste angeboten, im Grunde Corona-Teste, die sagen, in 15 Minuten die Schnellteste.
Ja.
In 15 Minuten ist das Resultat da. Das sind Teste, die nicht evaluiert sind, obwohl im Grunde von einer Spezifität von 90% gesprochen wird. Spezifität heißt, man kriegt dann, wenn das Ergebnis negativ ist, dann ist dieser Patient auch 90% Corona-negativ. Mhm. Und eine Sensitivität von 95%. Das heißt, es wäre ein Test, der, wenn er positiv ist, auch in 95% der Fälle die Leute identifiziert. Das ist ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Die sind nicht evaluiert. Man weiß nicht, mit welchen Werten diese Sensitivitäten da gemessen wurden. Und die sind vor allem nicht valide. Das heißt, die schlagen an, das sind keine PCR-Reaktionen, die jetzt ganz sensitiv Coronaviren nachweisen, sondern das sind Antikörperteste, die ja dann erst positiv werden, wenn Antikörper gebildet werden.
Ja, klar.
Und das ist ja erst frühestens nach 18, vielleicht 12 Tagen der Fall. Und also ich kenne den Test von Bosch jetzt nicht im Einzelnen. Ich weiß nicht, auf welcher Methode dieser Test beruht. Ich kann nur sagen, es wäre schön, wenn es so einen Test gäbe, der die Sache in dieser Zeit auch mit einer hohen Sensitivität bescheinigt.
Man muss auch, glaube ich, man muss vielleicht auch gerade ein bisschen, vielleicht nehmen, was da ist, auf eine gewisse Art und Weise, weil ja, die Zeit ja auch einfach extrem irgendwie drängt. Aber ich kenne mich damit natürlich logischerweise noch viel, viel weniger aus als du. Hab das aber heute Morgen tatsächlich aus sehr, sehr validen Quellen. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwo, wie das jetzt kam, bei WhatsApp oder sowas rumlief, okay, sondern das ist tatsächlich gerade das Thema in den Medien. Und Bosch ist ja auch kein Name, wo man jetzt sagt, die veröffentlichen, richtig, was, wenn sie da keine Ahnung von haben.
Aber ich muss dir ehrlicherweise entschuldigen, wenn ich unterbreche. Ich bin seit heute Morgen in der Praxis, klar, und war dann, der Patient ging und dann war dein Techniker da und dann ging das los. Also ich bin heute noch medienlos.
Ja, ich schick's dir gleich mal per WhatsApp.
super.
Du hast ja gerade auch über Prävention gesprochen und da geht's ja natürlich auch, hast ja gesagt, bei dir in der Praxis natürlich auch ein Thema für deine Mitarbeiter. Was kann man denn jetzt machen, um sich körperlich ja möglichst gut zu schützen? Also mal fernab jetzt von, dass wir uns sowieso gerade alle irgendwie nicht sehen, keinen Kontakt zueinander haben. Aber was kann ich mit meinem Körper anstellen, dass es möglichst, dass er möglichst gut geschützt ist, dass die Virenwand hochgefahren wird praktisch?
Da kann man im Grunde wenig tun. Ich meine, das sind die allgemeinen Dinge, die eigentlich jeder kennt und die man auch von jedem Arzt erfährt. Also es ist schon wichtig, sich jetzt in so einer Situation, wenn man nicht unter Quarantäne steht, dass man rausgeht, dass man die Luft, die Lunge voller frischer Luft pumpt. Das ist schon mal gut. Man soll sich gesund ernähren. Das ist wichtig, wobei man jetzt bei vielen halt sagen muss, die Ernährung, die ändert sich jetzt nicht in 5 Tagen, sondern das ist natürlich ein langdauernder Prozess. Aber klar gehört eine gesunde, wertvolle Ernährung, mediterrane Ernährung mit dazu. Es gehört ausreichend Schlaf dazu. Es gehört körperliche Aktivität dazu.
Okay, ich merke schon, ich bin völlig am Arsch.
Dazu gehört, klar, Raucher sind nicht nur in ihrer Immunsituation herabgesetzt. Sie haben ein herabgesetztes Immunsystem. Die haben auch ein lokal herabgesetzte Immunität, was das Bronchialsystem anbelangt. Und auch die Corona-Erkrankten betreffen häufiger Raucher als Nichtraucher.
Also sind Raucher dann diese viel zitierten Risikopatienten?
Die haben ein höheres Risiko. Okay. Eindeutig ja.
Okay. Das ist ja unheimlich wenige Dinge, die wir wissen. Das ist halt das, was das Ganze ja so, was das Ganze gerade so schwierig, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie macht. Wie ist denn deine Einschätzung ganz persönlich? Siehst du uns in unserer Region hier, Rhein-Neckar-Region, gut aufgestellt für das Thema?
Schon. Okay. Auf jeden Fall. Also ich denke, da ist die Korrespondenz wird konsequent durchgeführt, die wird auf Chefarztebene durchgeführt, man weiß, wie viele Intensivbetten da sind, die regionalen Häuser, also um Heidelberg herum, die haben ihre Kapazitäten freigemacht, die haben Absprachen, wenn da ein Mehranfall da ist, wann verlegt werden kann. Also ich denke, wir sind in der Region, auch mit der Uniklinik Heidelberg, extrem gut aufgestellt.
Persönliche Meinung, wann werden wir mal wieder ein Löwenspiel mit Fans erleben?
Persönliche Meinung, also man wird ja gemessen, wie man jetzt eine Krise managt. Man muss es mal ganz klar sagen, es wird auch die Anzahl der an Corona verstorbenen Patienten, die wird gemessen. Das ist schon irgendwo ein Maßstab. Mhm. Und da hat man immer noch Sorge, dass diese Maßzahl nicht erreicht ist, dass wir immer noch ein Anfluten haben an schwer erkrankten Patienten. Und wie gesagt, wenn es um die Prävention geht, wir haben natürlich auch viele Patienten, die jetzt diese Prävention nicht haben. Und man muss sich jetzt mit diesen Patienten beschäftigen. Man kann jetzt nicht, wenn einer einen Diabetes hat, eine koronare Herzkrankheit, eine COPD, das kriegt man nicht geregelt. Und man muss diese Leute versuchen, im Grunde schon auch Komplikationen diesen Leuten fernzuhalten. Da ist der Peak meines Erachtens nicht erreicht. Wann der erreicht ist, man sieht ja jetzt schon, dass die Infektzahlen, dass die irgendwo möglicherweise, dass sie sich abschwächen, wenn eine Plateauphase erreicht wird. Also die persönliche Einschätzung ist schon, dass das 4-6 Wochen dauert und dann, dass man dann auch wirklich absehen kann, dass ein Break-Even ist und dass die Sache sich entspannt. Mhm. Wenn dann Spiele stattfinden mit 12.000 Einwohnern in der Halle oder 40.000, 30.000 im Freien, das kann ich nicht sagen.
Ja, es kann auch eigentlich keiner sagen, wie seriös findest du denn Virologen, die sich, sage ich jetzt mal, in die Zeitung mit den vier großen Buchstaben stellen und sagen, vor nächstes Jahr 2021 im März wird es keine Spiele mit Zuschauern geben. Ist das so ein, ich möchte übrigens auch noch in die Öffentlichkeit, ich möchte auch Autogrammkarten bekommen, wie Christian Drosten? Oder ist das wirklich ernsthafte, kann man das noch ernsthaft, kann man es ernst nehmen? Oder ist das, wie gesagt, eher so ein bisschen so ein, ja, Fußball ist natürlich für die Leute auch nochmal so ein ganz extremer, sensibler Punkt für viele Menschen. Mhm. Das ist einfach mittlerweile in Deutschland so. Hältst du das für seriös, wenn jemand so etwas in der jetzigen Phase sagt?
Also von meinem Standpunkt aus und von meinem Wissen her ist es nicht seriös. Man kann keine klaren Zahlenangaben machen. Ich denke, die Situation, so wie wir sie jetzt beschreiben, trägt dem Rechnung, dass man einfach wöchentliche Bulletins rausgibt, die dann aber die Wirklichkeit abbietet. Und ich glaube, es kann keiner wirklich sagen, in zwei Wochen, wie sehen da die Intensivstationen aus? Mhm. Und ich sehe schon auch, das ist die Begrenzung.
Mhm, klar.
Das heißt, die schweren Fälle, das weiß mittlerweile jeder. Und da muss man Kapazitäten schaffen. Wie das in zwei Wochen oder in vier Wochen aussieht, ich glaube, das kann keiner so seriös sagen.
Ja, hoffentlich bleibt das Wetter schön. Ja. So wie jetzt gerade. Ja, ich finde das jetzt, auch wenn ich jetzt nicht rausgehe und mich ins Eiscafé hocke, ich glaube, dass das mit der Psyche trotzdem was macht, wenn es draußen halbwegs schönes Wetter ist irgendwie. Ich weiß nicht genau, ist mein Gefühl zumindest. Also ich habe weniger Probleme, zu Hause zu bleiben, wenn ich merke, okay, ist ein bisschen Sonne irgendwie da oder man geht halt mal raus oder geht mal ein paar Meter. Und wenn es nur auf dem Balkon ist irgendwie, das hilft den Leuten hoffentlich ein bisschen.
Davon bin ich auch überzeugt davon. Ich meine, bei der Grippe ist es ja wirklich so, dass man sagt, der zweite Grippegipfel, der findet statt März, vielleicht geht er auch noch ein bisschen im April rein, aber dann, wenn das Frühjahr kommt, wenn die Temperaturen, die Außenbedingungen besser sind, wenn es klar und trocken ist, dann ist es auch nicht optimal für Viren. Viren, die mögen keine trockene, warme oder warme Außentemperatur, dass sich das abschwächt. Und das hoffe ich, dass es auch im Rahmen des Coronavirus ist. Aber auch da gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen. Also ja. Ich selber glaube, das wird die Sache eher verlangsamen, dass wir dann auch wirklich in unserem Zeitplan sind, dass schwere Fälle gut bewältigt werden können. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, das nächste Löwenspiel findet im Februar nächsten Jahres statt. Das glaube ich
nicht. Das wäre schön, wenn du sagen könntest, weil dann könnten wir nämlich den Ticketverkauf wieder eröffnen. wir haben ja gesagt, wir sprechen gar nicht so viel über Corona, aber es ist auch das, was die Leute gerade auch echt wissen wollen, was die Leute bewegt. Aber ich würde ganz gerne auch ein bisschen noch über dich persönlich sprechen. Wolltest du immer schon Arzt werden und Leuten helfen? War das schon so dein Kindheitstraum?
Nicht zwingend. Nee, das hat sich so im Laufe des jugendlichen Alters entwickelt. Also ich wusste jetzt nicht sehr früh, dass ich Arzt werden will. Ich wusste das dann relativ klar. Ich hatte einen Bruder, der damals mit 20 Jahren verstarb. Und wir sind vier Brüder gewesen. Und wie gesagt, einer der Brüder, der war im Grunde gesund die ganze Zeit und hatte dann eine Lungenerkrankung und ist dann einer Lungenoperation infolge einer, man hat vermutet, eine Lungenembolie verstorben. Okay. Und das war für mich damals als 16-Jähriger, 17-Jähriger, das war für mich schon dramatisch, das war für die Eltern dramatisch. Und da waren die Erklärungen, wie es denn dazu kommen konnte, dass ein gesunder Bursche, auch ein Sportler, im Grunde jetzt von jetzt auf nachher diese katastrophale Krankheitskarriere im Grunde durchmacht. Klar, eine Lungenembolie, die kann man in manchen Fällen nicht verhindern. Und das war aber für mich irgendwo ein Schlüsselergebnis, wo ich sagen wollte, wo ich gedacht habe, eigentlich will ich da mich im Grunde intensiver damit beschäftigen. Und daraus ist dann im Grunde der Wunsch entstanden, Medizin zu studieren. Und das habe ich dann auch umgesetzt.
Das ist natürlich schon.
Aber vorher eher Sport. Ich war ja auch ein Sportler, ein Hobbysportler, ein Ausdauersportler. Und Musik, das ist auch eines meiner Hobbys, dass ich eher gedacht habe, ich mache in diesem Genre irgendwas. Aber das war dann mit 17, 18 war es dann relativ klar, dass ich Medizin studieren wollte.
Das ist natürlich schon auch ein entscheidender, dramatischer Impuls für deine Laufbahn. Kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Das ist schon, finde ich aber auch gut, dass du da gerade auch so ein bisschen tief blicken lässt. So, weil das ist ja genau das, dass wir uns immer freuen, wenn wir die Leute auch ein bisschen kennenlernen können und über die Geschichte auch ein bisschen was erfahren. Du hast gesagt, Musik ist auch dein Ding. Spielst du ein Instrument?
Ich spiele ein Instrument, ja. Ich spiele Geige, ich spiele auch ein bisschen Schlagzeug. Und das ist auch ein Hobby, das im Grunde meine berufliche Karriere überdauert hat, weil gerade Musik, so Hobbymusik, die wird ja relativ schnell ad acta gelegt. Da gibt es in jungen Jahren gibt's andere Schauplätze, da gibt es die Familie, da gibt es die drei Kinder, da gibt es den Beruf, der einem wenig Zeit lässt und dann heißt ja, jetzt muss ich auch noch abends, muss noch proben oder am Wochenende irgendwie einen Auftritt machen. Das war dann schon sehr, sehr, muss ich auf die Hinterbeine stehen, dass man dieses Hobby dann auf Sparflamme weiter betrieben hat. Aber das hat uns durchaus, ich meine, wir machen seit 35 Jahren Musik. Das ist eine Band, das weiß auch keiner.
Aber, ich wollte schon, jetzt wissen das viele. Das heißt aber auch, du bist bei deinen Nachbarn nicht unbedingt beliebt, oder? Wenn du da immer dann abends nach Feierabend noch Schlagzeug spielst.
Auch die Nachbarn, die hören sich, wenn wir dann mal unter der Pergola Musik machen, dann kommen die dann auch häufig rüber und dann trinken wir ein Glas Wein. Dann
ist das ist ja super.
Aber machen das jetzt, wie gesagt, seit 35 Jahren sind wir in der gleichen Besetzung. Das ist ein Studienkollege, das ist, wie gesagt, der Hannes Behrentelk. Dann haben wir jemanden dabei, der auch von Anfang an dabei ist und einer, der kam 5 Jahre später, aber auch mit ihm spielen wir jetzt schon 25, 30 Jahre zusammen und diese Musik hat uns auch zu Studentenzeiten und als ich Assistent war in Heidelberg, da waren wir für Heidelberg so die Vorzeigeband, wie hießen damals, Liederklauen, das kommt von Liederklauen und haben dann auch für die Stadt Heidelberg, dann waren wir auch mal 3 Wochen in Japan unterwegs mit der Musik, dann waren wir in Südkorea bei den Heidelbergern, bei Heidelberg Festivals. Es war noch zu Nils Größenzeiten, als er der Verkehrsdirektor war. Und diese Musik hat uns, das hat uns viele Türen aufgemacht und es macht uns nach wie vor Spaß. Wir haben wenige Auftritte, aber die Auftritte machen wir weiterhin mit Herzblut. Die musikalische, wie soll ich sagen, die Ansprüche, die klaffen mit der Wirklichkeit auseinander, weil wir natürlich auch wenig üben. Wir trinken mehr Weizenbier, als wir üben. Aber mittlerweile ist es uns ein wertvolles Hobby geworden und irgendwie, je älter man wird, desto wertvoller wird es.
Das heißt, du hast ja eine richtige Rock'n'Roll-Karriere hinter dir. So richtig, 3 Wochen in Japan mit Groupies und allem, was dazugehört. Sollen wir da nochmal näher drauf eingehen?
Da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe. Insofern.
Schade eigentlich. Das klingt aber sehr spannend. Aber es ist wirklich schön, dass man auch immer wieder an den Leuten, mit denen man sich ja auch öfters mal unterhält und einfach auch mal Kontakt hat, einfach dann ganz, ganz andere Seiten sieht. Das finde ich an diesem Podcast ja immer wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt, den nächsten Rhein-Neckar-Löwen-Song geben wir dann bei dir in Auftrag.
Wenn man das Lied klauen kann, dann machen wir gerne mit, ja. Und modifizieren das dann auf unsere Instrumentierung. Machen wir gerne.
Aber das heißt, wenn du parallel noch Musik gemacht hast zum Studium, warst du ein fleißiger Student? Medizin gilt ja mit als härtestes Studium überhaupt.
Ich war kein fleißiger Student, aber ich muss ehrlicherweise dazu sagen, früher war das auch nicht so durchgetaktet. Ich hatte studiert, lass mich überlegen, 76 bis 82 und da konnten wir auch nochmal mit meinem Busenfreund Michael Greuter war ich auf Welttour. Ich war 7 Monate in der Weltgeschichte unterwegs. Ich hatte dann auch nochmal 3 Monate Formulatur in Indien gemacht und es war alles in der Regelstudienzeit. Ich hatte meine Studien Zeit in 6 Jahren abgeschlossen, weil wir damals die Möglichkeit hatten, in Heidelberg und Mannheim sich einzuschreiben. Das heißt, diese Kurse, die ich in einem halben Jahr versäumt hatte, die konnte ich dann im Semester drauf partiell in Mannheim machen, Hals-Nasen-Ohren-Kurs und so weiter. Es ging damals viel, viel lockerer.
Okay, also das heißt, es ist heute schwieriger, sagst du?
Deutlich. Auch die Anwesenheitspflicht, das war damals jetzt nicht so so gravierend. Da konnte man auch mal jemanden schicken und sagen, komm, nimm mal die Veranstaltung für mich wahr. Und man hat es dann so nachgelesen. Also das war einfach... Die Präsenzpflicht war auf jeden Fall nicht so getan.
Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Uni von innen gesehen.
Was?
Mir fehlt ja sogar das Abitur. Ohne Abitur, das ist ja wie, als wenn ich auf ein Konzert gehe und habe gar keine Eintrittskarte. Ja, aber das ist...
Aber deine Frage zu beantworten, ich war kein fleißiger Student. Ich habe mir dann... Ich konnte mir viel Lesestoff oder viel Lernstoff innerhalb kurzer Zeit relativ intensiv... aneignen, das konnte ich. Das war eine Eigenschaft, die ich gut beherrschte.
Das heißt, um es auf den Handball rüber zu, den Bogen rüber zu spannen, du warst ein großes Talent und hast dann nicht mehr so viel arbeiten müssen praktisch dafür, dass das Studium fertig wurde.
Das lief relativ locker. Okay. Das stimmt, ja.
Was ist es denn, was dich an diesem Beruf, den du ausübst, am meisten fasziniert? Ist es dieses Menschen helfen oder das Wissenschaftliche drumherum? Was ist es?
Das ist im Grunde die Summe von beidem. Das ist, man weiß nicht, was jeder Tag mit einem bringt, wie viele Patienten man hat. Also man hat, klar, wir sind vorbestellt. Man sieht am Tag 30, 35 Patienten. Aber jede Geschichte ist eigen und jedes Krankheitsbild hat unterschiedliche Entitäten. Das heißt, die Verläufe sind unterschiedlich. Die Ausprägungen sind unterschiedlich. Und wenn man die Wissenschaft, wenn man unsere Leitlinien im Grunde runterbricht auf dieses Krankheitsbild, wenn man dann auch apparatemäßig gut ausgestattet ist und diese Sache zusammenführt, dann kann man, glaube ich, sehr klug die Patienten beraten. Man kann diese klug über bestimmte Krankheiten führen, die auch durchaus schwerwiegend sind und kann sie ohne große Komplikationen, vielleicht ohne Reinfarkt, ohne weitere Exazerbation seiner schweren COPD, lange einigermaßen gesund halten. Das finde ich spannend und das finde ich faszinierend und das gibt mir auch jeden Tag wieder den Antrieb, im Grunde meine beste Leistung im Grunde dafür zu geben.
Wie groß ist denn der Rhein-Neckar-Löwen-Fan in dir? Also Mannschaftsarzt ist ja immer das eine, das ist dann im Endeffekt ein Job, aber wie sehr bist du auch selber Fan und leidest auch mit der Mannschaft mit?
Also du bist ja nahe an der Kabine und wenn du mal in der Kabine bist, gehst ja auch ein und aus und siehst, wie die Leute, wie die Kabine elektrisiert ist, wenn ein Sieg eingefahren wurde, wie zum Beispiel jetzt gegen Kiel. Wo ich allerdings die letzten 5 Minuten jetzt in dieser Saison, wo die Rhein-Neckar-Löwen mit 2-4 gewonnen hatten, da war ja ein gegnerischer Spieler, der hat sich die Schulter ausgekugelt und wir waren in der Kabine und waren mit dem beschäftigt. Aber es war so, als wir die Schreie gehört haben von den sich nähernden Spielern. Das war elektrisiert. Also ich muss schon sagen, ich bin vom Virus der Rhein-Neckar-Löwen mittlerweile schon befallen, obwohl ich am Anfang mit Handball 0,0 zu tun hatte.
Ja, das ist also haben wir tatsächlich auch wieder eine Parallele, weil ich war ja auch bin ja auch kein Native-Handballer, sage ich mal. Bei mir war es ja auch hauptsächlich dann der Fußball, so wie es bei so vielen Jugendlichen in Deutschland irgendwie ist. Und Rhein-Neckar-Löwen ist tatsächlich ein Virus, der relativ schnell befällt und auch nicht so schnell wieder weggeht. Und das ist aber auch schön so einfach, wenn man das so sieht. Du hast jetzt auch viel entwickelt von diesem Verein mitbekommen. Das ist ja auch eine große Entwicklung. Ich meine, wir haben mittlerweile 2 Meisterschalen in der Vitrine stehen. Das waren damit für dich wahrscheinlich auch unvergessliche Momente, oder?
Highlights, ehrlich. Der erste Titel, der war, 2017 war der, meines Wissens. Und das war ja...
Nee, 16, ja? 17, glaube ich, sind wir...
Okay, dann war es 2017, wo der zweite Meistertitel, der wurde ja im Grunde relativ... Der wurde nicht mit dem letzten Spiel eingefahren, genau, ja, sondern das war ja dieses letzte Heimspiel.
Nee, das war dieses Kiel-Spiel. Kiel-Spiel, das war völlig bescheuert damals. Das war ja eine krasse Situation.
Genau, wo wir gar nicht vorbereitet waren, dass die deutsche Meisterschaft eigentlich in diesem Abend eingefahren wurde. Und dann lief ja eine spontane Fete. Im Ziegler lief die ab. Ja, da war dann erst die Bierduschen und wir sind dann abends mit Batschnass im T-Shirt sind wir dann zum Ziegler gefahren. Lars Lammerde, ich bin mit dem Lars Lammerde noch gefahren damals und dann ging ja die Fete in dem Zieglers ab. Das war ja schon richtig.
Das toll. War ein unfassbarer.
Also, das war schon ein Highlight. Das war unfassbar.
Absolut. Vor allem, die Spieler hatten ja den Vorteil, ich war damals echt sauer, weil die Spieler haben ja den Vorteil, wenn die sich da Bier duschen, die gehen dann in die Dusche, ziehen sich ihre normalen Klamotten an und gehen ins Ziegler. Ich hatte aber damals natürlich nur eine, weil hat ja wirklich keiner mit irgendwas gerechnet. Ich hatte nur eine Jeans dabei und natürlich nur mein normales T-Shirt. Die haben mich so dermaßen mit weiß ich nicht, Sekt und Bier und alles abgeduscht. Ich durfte in der Spielerkabine duschen, was ja nett war, aber ich hatte ja nichts zum Anziehen und das führte dann dazu, dass ich in den Fanshop gegangen bin, weil ich die Melanie ja gut kenne. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Die hat mir eine so eine richtige Folge, wie soll ich sagen, so eine vollgeproppte Jogginghose, wo riesengroß Rhein-Neckar-Löwen ein Team, ein Ziel drauf stand. Mit dieser Jogginghose und einem Fanshop-T-Shirt bin ich ins Ziegler gefahren und sah halt wirklich aus wie der letzte Vollidiot. War aber halt der Einzige, der halt keine Ersatzklamotten mit dabei gehabt hat. Aber legendärer Abend, wie du schon sagst. Da hat, glaube ich, jeder so seine Geschichte. Aber
du bist nicht aufgefallen. Da hat ja jeder, du warst schon neben Apfel, bist du nicht aufgefallen. Nee. Der hat ja auch eine besondere Kleidung, glaube ich, an dem Abend.
Ich bin nicht mehr aufgestanden, wirklich. Es war mir sehr unangenehm. Ich hatte neben Andy Schmid gesessen dann auf der Party abends und der hat auch immer gesagt, steh doch mal auf, da können wir mal ein Bild machen. Ich bin nicht aufgestanden, weil die wussten ja, dass ich nur so eine Jogginghose an hatte. Da haben die Jungs dann ja auch irgendwie ihren Spaß. Aber das sind halt genau die Sachen, die man dann halt mit dem Sport erlebt und die ja unseren Job dann bei den Rhein-Neckar-Löwen, das ist ja nochmal eine andere Sphäre quasi, dann auch einfach so besonders machen, denke ich mal. Wir sind sehr gespannt.
Und das sind auch die Leute. Das sind auch die Leute, weißt du, das sind ja Leute, die jetzt lange da sind. Also ein Oli Rockisch, den kennt man als Spieler, der ist jetzt im Grunde der Spieleleiter, der ist ja mit dabei. Das ist einfach eine lange Phase, wo man diese Leute kennt und auch Vertrauen hat. Und der medizinische Stab, Sascha Panda und der Sven Raab und Stefan Maibaum, wir sind im Grunde auch ständig im Austausch, wenn irgendwas ist. Man hat Vertrauen. Wenn man auch 25 Telefonate am Tag hat, wenn Stefan Maibaum anruft, dann geht man einfach dran. Und auch mit der Jenny Kettemann ist es unheimlich gut gelaufen, was jetzt die Krise anbelangt. Man hat sie informiert, man hat gesagt, so und so, und es war einfach ein tadelloses Auskommen und Miteinander kommunizieren. Also das war schon eine gute Sache. Jetzt bei allen negativen
absolut,
Dingen.
Absolut, absolut. Es ist eine große Rhein-Neckar-Löwen-Familie, das kann man festhalten.
Eigentlich
mit
schon,
den Jahren,
das muss man sagen.
Mit den Jahren versteht man auch Andy Schmid, wenn er schnell redet. Habe ich ein bisschen viel gebraucht. Aber wir drücken einfach mal die Daumen, dass das mit dieser Krise jetzt vielleicht doch nicht so schlimm wird, wie das in den am schwärzesten an die Wand gemalt wird. Hoffen wir, dass wir uns relativ schnell wiedersehen. Und natürlich auch, dass beziehe ich jetzt mal auf die komplette Liqui-Moly-Handball-Bundesliga, hoffen wir auch einfach, dass wir alle wiedersehen, alle Vereine wiedersehen, alle Spieler wiedersehen und hoffen wirklich, dass da jetzt keiner irgendwie Schiffbruch erleidet auf halbem Wege. Da drücken wir jetzt mal ganz doll die Daumen, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen.
Da sind wir natürlich alle mit dabei. Ja.
Willkommen zu meiner Lieblingskategorie. Ich freue mich.
Löwen fragen Löwen.
Ja, ich liebe diese Kategorie. Löwen fragen Löwen. Die besten Fragen von Fans auf Social Media. Und natürlich von Mitspielern steht hier noch drin. Bei dir sind es dann quasi ja die Spieler. Wir haben eine Frage bekommen von Palle. Die spiele ich dir jetzt hier mal quasi mit dem Handy zu. Und hoffe, du hörst das.
Hey Ulrich, Palle hier. ja, wir treffen uns oft beruflich und haben ja eigentlich eine richtig gute Beziehung, wir alle mit dir. Aber mir wundert es so ein bisschen, was magst du so gerne privat, wenn du nicht mit uns bist oder wenn du nicht in deiner Praxis bist? Was magst du da gerne?
Also Musik wissen wir schon. Was gibt's noch sonst noch so?
Ach du, ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich habe drei wunderbare Kinder, die mit anhängen. Wir verbringen gemeinsam Urlaube zu 8, zu 9 sind wir regelmäßig in der Toskana. Ich hoffe, dass es dieses Jahr vielleicht ist schon gebucht. Okay. Klar, das weiß man jetzt alles nicht. Ich denke, das wird eher nicht stattfinden. Aber ich bin ein totaler Familienmensch und wie gesagt, an der Stelle muss ich natürlich auch meine Frau erwähnen. Das ist die Hauptperson. Das war im Grunde schon mein Trumpfass, was ich in meinem Leben gezogen habe. Ohne die Elisabeth wäre jetzt diese vielfältigen Tätigkeiten, die ich mache und diese beruflichen Aktivitäten, wäre das nicht möglich gewesen, wenn die Elisabeth mir nicht so den Rücken immer freigehalten hätte. Und natürlich verbringe ich auch gerne und am allerliebsten die Zeit mit Elisabeth. Da habe ich kein Problem, auch wenn ich jetzt mit Elisabeth in Quarantäne müsste.
Du kannst manchmal auch das Gedanken lesen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wirklich jetzt.
Da hätte ich ehrlich null Problem. Aber das ist wahrscheinlich auch der wenigen Zeit geschuldet, wo ich dann auch mit der Illi mal alleine irgendwo sitze. Es ist schon immer irgendwas, was dann im Grunde, irgendjemand meldet sich immer, sei es Kollegen oder ja. Aber Quarantäne mit Elisabeth würde ich mir durchaus mal wünschen, so 7 Tage.
Ja, also ich wünsche es dir trotzdem nicht. Also du hast da bestimmt Verständnis für.
Du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich, absolut. Wir kommen zu den Fragen von den Fans. Ich muss ja alle 2 Wochen muss ich ja Instagram-Namen irgendwie versuchen auszusprechen. Ist nicht immer ganz einfach.
Okay.
Kati FSHR. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie Kati Fischer heißt. Das wäre ja sinnvoll irgendwie. Über Instagram fragt, wer hat denn am meisten Wehwehchen in der Löwenmannschaft? Ich sag dir jetzt nur vorher, so ein paar Internas und so ein kleines bisschen Späßle haben wir ja bei allen Folgen gemacht, aber wir sind uns natürlich durchaus darüber bewusst, dass du da noch einer ganz anderen Schweigepflicht unterliegst, im Zweifel.
So, hätte ich mir jetzt hier einfach gemacht.
Aber gibt's jemanden?
Aber was wolltest du sagen?
Nee, aber gibt's jemanden, also was ich sagen würde, ja, also von unserer aktuellen Mannschaft glaube ich, ich habe da mal was gehört. Ich darf ja offen reden, oder? Ich habe mal gehört, dass Gedeon Guardiola nicht ganz so hart im Nehmen ist.
Das hast du gehört vielleicht. Der Hede ist sicherlich jemand, der Schmerzen gut aushalten kann und der ja auch, wenn er jetzt in seiner Abwehrreihe steht, seinen Mann steht. Ich muss ehrlicherweise sagen, der Hede, den habe ich jetzt
gar nicht? Okay.
Relativ selten konsultiert. Der hat mich selten
Der ist auch nicht so sehr. Ja,
klein.
Das stimmt, aber dann muss es ja Janik Holbacher sein.
Janik
Holbacher ist also ja ein Mensch, der beschwert sich ja immer eigentlich. Also ich höre das ja ständig, dass er hier wieder da und wieder hier und so.
Ja, der Janik ist im Grunde ein Wikinger. Der Janik ist, denke ich, körperlich dermaßen präsent. Er ist nicht wehleidig und wenn er sich beklagt, dann beklagt er sich vielleicht über was anderes.
Also können wir uns darauf einigen, Janik Kohlbacher ist das größte Weichei in der Mannschaft. So hast du das jetzt, so habe ich das jetzt rausgehört.
Das sagst du. Also ich habe auch von Janik relativ wenig. Ich sehe seine körperliche Statur, die steht im Grunde auch für seine Lebenseinstellung. Der steht da wie ein Fels und den schmeißt so schnell nicht.
Also das ist ja schon nicht mehr schön. Also ich habe ihn ja auch schon mal ohne T-Shirt gesehen. Der Andi hat doch mal ein Bild gepostet. Das ist ja ein Wandschrank. Also das ist ja, kann man zu viel trainieren? Also ist das möglich auf seiner Position?
Also ich glaube, der Yannick, ich meine, was mich an ihm fasziniert, ich kenne den Yannick von den Medien, bevor er jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen aufgeschlagen ist. Da kannte man ihn als Kreisläufer. Als ich ihn dann zur Eingangsuntersuchung gesehen hatte, da war er neu, wir hatten uns vorher nicht gekannt, dann dachte ich, wow, der Bursche, der hat umverlagert. Also ich kannte ihn irgendwo mit einer anderen Statur, aber der hat zwischenzeitlich sich Muskelpakete angeeignet und er hat eine andere Statur gehabt, wie man ihn von der Europameisterschaft gekannt hat, obwohl er da schon riesen gut war.
Ja. Er hat auch schon mal, auch, glaube im Podcast auch mal gesagt, es gab auch schon andere Zeiten, also auch so Thema Ernährung und sowas.
Ja, ich glaube, er hat sich in dieser Hinsicht, hat er sich schon in die richtige Richtung entwickelt. Und was in meinen Augen jetzt als Nicht-Handball-Spezialist ihn auszeichnet, ist einfach, wie er die Masse, wie schnell er die Masse dreht und in Seitenlage begibt oder wie auch immer. Das ist ja einmalig. Ja,
also super. Wir haben im Übrigen noch, also die zweite Frage ist von einer Kati, Kati1HTV. Allerdings glaube ich, dass diese Frage eher deckungsgleich zur ersten ist. Welcher der Löwen ist am schmerzempfindlichsten, beziehungsweise wer spürt fast nie Schmerz? Vielleicht, aber die zweite können wir doch machen, oder? Wer ist denn einer, wo du wirklich sagst, also der würde auch noch mit einem Arm und einem Bein weniger sich noch aufs Spielfeld stellen?
Das war der Gogi Sigurdsson. Der Gogi.
Ja, der ist ja auch.
Der war.
Der ist ja auch nicht ganz. Der ist ja auch nicht ganz normal im Kopf, wenn wir ehrlich sind, was das angeht, oder?
Aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein Eiskrieger. Ja, also der ist wirklich einer, der brutal, glaube ich, körperliche Schmerzen ertragen kann. Also wenn du jetzt mich so fragst, der ist jetzt zwar nicht beim aktuellen Kader dabei, aber das war für mich der Schmerz. Unempfindlichste Krieger, ja, ganz einfach. Krieger.
Also das ist wirklich auch einer der Spieler, vor denen ich am allermeisten Respekt habe. Der mir auch menschlich sehr, sehr fehlt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt unabhängig von sportlichen, von Positionen, weil er halt auch einfach jemand war mit einer unglaublichen Lebenserfahrung, mit dem man wunderbare Gespräche führen konnte. Also Gogi fehlt mir auch aus anderen Gründen.
Absolut. Ich könnte jetzt ja auch mal scherzhaft sagen, der Andy Schmid ist auch schmerzunempfindlich. Wenn er nicht gerade einen Arnika-Ausschlag hat, wenn er Arnika auf ein Körperteil aufbringt, dann ist es doch der Andi. Das teilst du doch auch schmerzunempfindlich.
Arnika, also das heißt, wenn er den Uso verschüttet oder wie verstehe ich das?
Nee, Arnika ist ja im Grunde schmerzstillend, ist ein pflanzliches Präparat, Salbe und sowas. Und da hat man jetzt beim Andi eine gegenteilige Wirkung erzielt. Er hat da eine allergische Reaktion drauf. Insofern ist Arnika für ihn im Grunde in jeglicher Form nicht einzunehmen und nicht einzusetzen.
Ja, aber das hat ja jeder. Also jeder hat ja irgendwie so eine. Also bei mir ist das, kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, diese Minz-Duschgele. Ich habe das tatsächlich mal neu gekauft, weil ich gedacht habe, boah, das ist bestimmt cool. So fühlt sich danach super an. Ich bin komplett rot gewesen. Also nicht mehr feierlich. So, wir kommen zur nächsten Frage. Die ist von mxbo.9. Musstest du einem Spieler schon mal sagen, dass er wahrscheinlich wegen einer Verletzung nie wieder Handball spielen kann? Und wie hat er dann reagiert?
Musste ich nicht. Wie gesagt, diese eine Grenzsituation war im Grunde so, dass eine vollständige Heilung im Grunde entstanden ist. Ich bin jetzt ja nicht derjenige, der jetzt sagt, infolge der Knieverletzung oder infolge der Schulterverletzung ist die Karriere gefährdet. Das war nie meine Sache und ich würde auch, glaube ich, nie so weit gehen und sagen, du musst deine Karriere beenden.
Ist ja auch dann, was das Sportliche angeht, ja auch eher oder die Sportverletzung angeht, dann ja auch eher das Metier von Dr. Maibaum, also so habe ich das jetzt rausgehört.
Eben, das ist Stefan, der dann da im Grunde seine Expertise abgeben kann. Und insofern, ich glaube auch trotzdem, das ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man dann einem sagt, du, deine Karriere geht noch ein halbes Jahr. Ja. Ich meine, ich kenne viele, viele Handballer, wo es geheißen hat, also das kann, das ist kritisch, aber ich weiß von diesen kritisch verletzten Spielern, dass die auch 2, 3, 4, 5 Jahre danach noch Handball auf höchstem Niveau spielen konnten. Ja. Deshalb wäre ich sehr, sehr vorsichtig, auch wenn ich jetzt Orthopäde wäre, würde ich sehr, sehr ungern sagen, das glaube ich, das kann man nicht sagen, dass jetzt du noch ein halbes Jahr spielen kannst und dann ist Schluss.
Ja, man muss ja, also ein Beispiel fällt mir direkt ein, das war damals, hat man ja so ein bisschen schon so hatte man den Daumen schon so ein bisschen über der Karriere von Marius Steinhauser gesenkt, weil er innerhalb von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube innerhalb von einem Jahr, glaube ich, zwei Kreuzbandrisse gehabt hat. Und ich erinnere mich noch ganz gut, dass er uns vor zwei Monaten die Bude vollgeschmissen hat. In einem anderen Trikot. Jetzt sind wir tatsächlich, die letzte Frage, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Vielleicht hätte ich das vorher mal lesen sollen. Kai Schmidt, damit bleiben wir jetzt gerade auch beim Thema, fragt, bist du der Vater von Mario Steinhauser? Aber das haben wir ja schon geklärt. Wie oft wirst du da tatsächlich noch drauf angesprochen oder wurdest du darauf angesprochen?
Auch früher, als er im Kader, im aktuellen Kader war, häufig, sehr häufig. Mittlerweile, klar, immer mal wieder, aber das ist deutlich weniger als zu dem Zeitpunkt, als der Steini im Kader der Rhein-Neckar Löwen war.
Ja, ist ja jetzt auch, hat ja eine wunderbare Entwicklung genommen, ist ja natürlich für uns Löwen irgendwo immer schade, wenn solche Leute dann das Team verlassen und dann woanders durchstarten, aber so ist das Geschäft.
Ich finde es auch schade, dass er so gut die 7 Meter schießt mittlerweile. Das war, als er bei den Rhein-Neckar-Löwen war das kein Thema.
Ich habe ihm noch nicht mal mehr Tschüss gesagt nach dem Flensburg-Spiel. Also wir sind ja wirklich, also Marius und ich oder Stein und ich, wir sind ja wirklich sehr eng, haben sehr, sehr viel Kontakt im Privaten damals schon gehabt und auch heute tatsächlich, wir telefonieren hier und da nochmal auch stundenlang. Aber nach diesem Flensburg-Spiel war ich sauer. Da habe ich wirklich gedacht, so das muss jetzt, das, also du musst doch jetzt nicht wirklich hier so durchdrehen und irgendwie 9 Tore machen. Da habe ich nur noch zugenickt.
Ja, das war schon sehr frech und kaltschnäuzig. Ja, aber ich gönne es ihm von Herzen nicht gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber es ist ja auch ein super
darauf,
Typ.
Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Schöner ist doch, dass wirklich fast alle Spieler, die Löwen verlassen haben, dass man sich immer freut, sie wiederzusehen. Es gibt nur, also ich wüsste gar keinen Spieler, der wieder in die SAP-Arena gekommen ist, wo ich gesagt habe, so, boah, nee, komm, dem gehe ich am besten aus dem Weg. Und das zeigt ja auch, dass bei uns ja auch immer ein Händchen da ist für Menschen, hinter den Spielern. Das ist ja bei den Löwen immer ein Punkt eigentlich. Wir haben ja immer eine sehr sympathische Mannschaft, glaube ich.
Absolut, absolut. Das ist eine Familie, also sehe ich genauso.
Uli, vielen, vielen Dank. Das war Kevin. Das war wahrscheinlich dein erster Sportpodcast, oder?
Das war mein erster Sportpodcast auf jeden Fall. Klar, fachlich bin ich immer wieder unterwegs, aber sportlich jetzt so bei den Rhein-Neckar-Löwen und überhaupt Podcast über das Sportliche war zum ersten
Mal. Ja, machen wir aber auf jeden Fall nochmal. Also schade ist natürlich, dass wir halt viel über ein Thema reden wollen, was wahrscheinlich gerade keiner mehr hören kann. Aber auch das ist wichtig und das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du uns auch da jetzt mit deiner Expertise quasi zur Stelle warst. Vielen, vielen Dank, Uli. Wir drücken die Daumen, dass wir uns ganz, ganz schnell wiedersehen.
Genau, nächstes Mal dann aber auch in einem Raum, dann kann man schon ein bisschen interagieren. Das war jetzt schon nicht so ganz einfach hier in meinem Arztzimmer. Aber neben dir ist es dann doch nochmal unterhaltsamer und netter. Gell? Das
super gut. Vielen, vielen Dank, Uli. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und für alle unsere Podcast-Liebhaber, für die Fans von Ein Team, ein Podcast. Wir wollen, das kann ich glaube ich sagen, wenn nicht, schneiden wir es nachher weg. Wir wollen diesen 2-Wochen-Rhythmus aufrechterhalten. Seht uns aber bitte nach, dass wir natürlich jetzt noch nicht gesichert sagen können, wer, wie, wo, was und wann, weil einfach gerade niemand irgendwas sagen kann. Wir wollen natürlich gerade in dieser schweren Zeit euch ein verlässlicher Partner mit Ein Team, ein Podcast bleiben, damit ihr die Zeit auch ein bisschen, totschlagen könnt. Deswegen, wir sind auch, glaube ich, jetzt wieder bei 1,5 Stunden, ist aber, glaube ich, in der momentanen Situation echt überhaupt nicht schlimm. Deshalb folgt uns einfach weiterhin auf allen Portalen. Da werdet ihr immer darüber informiert sein, wen wir für den Podcast verpflichten konnten. Und wir haben ja jetzt ungeahnte Möglichkeiten, jetzt wo wir wissen, wie man sowas über dieses Internet machen kann. Also macht es gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich hoffen wir, dass wir uns auch bald alle wieder in der Arena wiedersehen. Macht es gut. Bis bald.
Ciao, ciao, Kevin.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.